In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreigland, 102,3 MHz Freiburg, am 7. Mai 2026 durch Konrad. Die Themen: Um Polen im Löwenbräukeller Karlsruhe, 40 Jahre Tschernobyl, Atomenergie abschalten, Kunststück der Ambitionslosigkeit, Friday for Futures über den Koalitionsvertrag für Baden-Württemberg. Im ehemaligen Löwenbräukeller in der Sophienstraße 95 Karlsruhe wird umgepolt, zwischengenutzt, einfach ein Raum geschaffen, ohne Konsumzwang. Zwei Menschen von Umpolen stellen das Projekt kurz vor.
Ich bin Edonna.
Ich bin Juda.
Und wir sind beide seit Ende letzten Jahres Teil von Umpolen. Und Umpolen ist ein Kollektiv, was sich genau im letzten Jahr gegründet hat, um Leerstand zu bespielen. Dafür hatten wir im Januar in der Ruppurer Straße in der Karlsruher Südstadt eine Zwischenraumnutzung von einer ehemaligen Wohngemeinschaft, die den Wohnraum verlassen musste. Und dort haben wir für eine Woche das bespielt. Groß mit der Frage, was sind Freundschaften, was ist Distanz, wie leben wir zusammen, was bedeuten solidarische Beziehungen. Und dieses Mal sind wir in der Sophienstraße in einer ehemaligen Bar und uns geht es um Nachbarinnschaft und was heißt es, zusammen zu wohnen.
Generell haben wir sowohl im Januar als auch dieses Mal ein sehr gemischtes Programm. Also wir haben viele Lesungen, aber auch Workshops und Kochen zusammen, so wie heute, Küfer. Also man trifft sich zum Kochen, zum Vorbereiten, zum Schneiden und dann isst man zusammen. Heute haben wir auch noch ein Filmscreening. Und wir versuchen, so auf unser Umfeld oder die Umwelt zu reagieren. Wir freuen uns sehr, wenn es so Inputs gibt von außen, was sich Leute wünschen, auch hier in der Weststadt, worauf die Lust haben, welches Programm. Und ich glaube, was ich jetzt merke, was die Brücke ist zwischen dem Programm im Januar und jetzt hier, ist, dass es beides Orte sind, die so sehr emotional für viele Menschen sind, also mit vielen Emotionen besetzt sind, weil es einfach sehr wichtige Trefforte und Begegnungsorte waren, sowohl die WG, wo wir das im Januar gemacht haben, als auch jetzt hier der ehemalige Löwenbräukeller. Und für mich ist es schon auch ein Anliegen, dass wir irgendwie sensibel mit diesen ganzen Überlagerungen von Erinnerungen umgehen und ins Gespräch gehen mit den Menschen, was dieser Ort für sie bedeutet hat. Das habe ich gestern auch bei der Eröffnung gemerkt. Da gab es viele Menschen, die auf uns zukamen und sich so gefreut haben, dass wir jetzt wieder hier was machen. Und das finde ich schon auch irgendwie eine Ehre, das zusammen bespielen zu können.
Ihr wollt auch auf Leerstand aufmerksam machen und habt das Modell einer Zwischennutzung gewählt. Also einmal eine Woche, jetzt ist das über
3 Monate.
3 Monate, zweimal die Woche.
Immer donnerstags und samstags. Ja, und so ein Thema Leerstand, ich habe das Gefühl, das hat sich eher, bei uns hat sich das mit dem Prozess eigentlich so klargestellt, dass wir uns viel mit dem Leerstand und auch mit Umnutzung von so temporär frei stehenden oder ungenutzten Flächen auseinandersetzen wollen, weil das eben in der Südstadt in der WG sich so ergeben hat, dadurch, dass das Mietverhältnis aufgelöst wurde und wir halt die Möglichkeit hatten, in diesem Zwischenort oder in diesem Raum, der sobald komplett leergeräumt werden muss, noch eine Woche Programm zu machen. Und das hat auch unser Konzept dann so geschärft, würde ich sagen, unsere Arbeitseinstellung. Und als sich jetzt ergeben hat, dass wir hier im Löwenbräukeller nochmal Programm machen können, war irgendwie dieser Leerstand halt auch wieder ein zentrales Thema. Aber ich würde sagen, das hat sich eher aus dem Prozess entwickelt und auch aus einer Ressourcengeschichte, würde ich sagen, weil wir beantragen gerade auch aktuell Gelder von der Stadt und schauen, wie wir das möglich machen können. Generell ist es aber wieder ein konsumfreier Raum. Menschen sollen einfach kommen dürfen, ohne was konsumieren zu müssen. Also einfach kommen und Spiele spielen und so weiter. Deswegen ist aber natürlich die Finanzierung irgendwie eine Frage. Und in so einem Leerstand, in so einer Zwischennutzung, gab es jetzt für uns öfter die Möglichkeit, halt auch weniger Miete zahlen zu müssen. Und deswegen ist es eigentlich auch erst möglich geworden, in dem Stil, würde ich sagen.
Und vielleicht, um sich vorzustellen, wir haben jetzt gerade, der Löwenbräukeller war ehemals ein Biergarten und der hat vor 5 Jahren zugemacht durch Corona. Und jetzt ist es ein sehr unsanierter Raum, also eher ein Rohbau, wo draußen eine Terrasse direkt auf die Sophienstraße führt. Und diese beiden Räume, die Terrasse und den Raum selber, bespielen wir. Es ist schon aber auch eine Frage zu merken, es findet immer weniger Kultur statt. Das liegt auch einfach an den Geldern und wie Politik gerade funktioniert. Und das irgendwie möglich zu machen, niedrigschwellig möglich zu machen, an Orten, die Leute kennen, wo Leute ein Vertrauen drin haben, die nicht in Institutionen stattfinden, glaube ich, haben wir alle das Gefühl, es ist eine total wichtige Arbeit, um, ja auch, also wir haben es, glaube ich, gestern bei der Eröffnung gemerkt, dass Leute einfach sich wieder, auch die sich nicht kannten, zusammen an den Tisch gesetzt haben und geredet haben. Und ich glaube, solche Momente braucht es gerade einfach voll viel. Und das bietet, glaube ich, solche Räume einfach an.
Ich glaube, für Menschen, die jetzt noch nicht da waren, die Terrasse ist gerade so sehr belebt. Wir haben da so kleine Tischchen. Gestern Abend bei der Öffnung hat da die Sonne hingeschieden. Es war wirklich sehr, sehr schön zum Frühlingsstart auch. Die Menschen hatten richtig Lust, draußen zu sein und ins Gespräch zu kommen. Und wenn man in den Raum reingeht, ich habe so ein paar Stimmen gehört jetzt gestern von Menschen, die dann erstmal überrascht waren und so reingegangen sind und gesagt haben, oh, hier ist ja gar nicht so viel drin. Weil gestern haben wir mit einem Konzert eröffnet, deswegen gab es hinten eine kleine Bühne und die Bar, die wir gebaut haben. Und noch zwei Werke von einer Freundin von uns, die ihr Vordiplom letzte Woche auch im Löwenbräukeller gemacht hat. Ansonsten ist der Raum gerade relativ leer, weil wir den halt für jede Veranstaltung neu umbauen. Wir haben so ein bisschen Sofas, aber das meiste soll jetzt gerade schon auf der Terrasse stattfinden, weil es einfach gerade gut in die Jahreszeit passt.
Das soll in erster Linie ein Kulturraum sein, ein Ort, konsumfrei oder ohne Konsumzwang zusammenzukommen.
Genau, oder ein Begegnungsort. Eigentlich ist uns wichtig, dass Menschen zusammenkommen können, ohne, genau wie gesagt, konsumieren zu müssen, ohne Eintritt zu zahlen und ins Gespräch zu kommen. Und wenn wir halt vor allem samstags die Möglichkeit haben, dann versuchen wir ein bisschen Programm zu organisieren. Also dann gibt es auch Inputs von uns. Aber grundsätzlich, wir hatten auch einmal in der Beschreibung überlegt, ob es sowas wie das Wohnzimmer der Weststadt sein darf. Also einfach ein Ort, an dem Leute vorbeiradeln. Ich meine, die Sophienstraße ist echt einfach eine sehr, sehr belebte Straße. Da kommen viele Menschen vorbei und dann ist schon der Wunsch, dass die Menschen einfach kurz sich da hinsetzen, vielleicht ein bisschen Zeitung lesen, Karten spielen und dann wieder weiterfahren.
Und gleichzeitig, genau, haben wir ja auch ein Programm und es geht auch irgendwo darum, dass wir nicht nur miteinander im Gespräch sind, sondern auch von außen Input holen. Also wir hatten letztes Mal im Programm Freunde aus Halle, aus Belgien, aus Brüssel hatten wir Leute da, aus Amsterdam hatten wir Leute da, die auch einfach sozusagen sich nochmal dann mit dem Raum beschäftigen. Und jetzt gerade sind wir aber auch nochmal mehr dran, mit Initiativen hier in der Straße oder in Karlsruhe zusammenzuarbeiten. Also es geht gerade auch irgendwie viel drum, mit anderen Initiativen zusammenzuarbeiten. Heute gehen die Spenden von der Küfer ans Kuna, was neu gegründet wurde im Café Noir. Uns ist schon wichtig, dass es eine Art von Nachhaltigkeit hat darin, dass Leute danach weiterhin im Gespräch miteinander bleiben.
Genau, und auch wenn dieser Ort dann vielleicht nicht mehr physisch so existiert, dass die Verbindungen, die darüber geknüpft wurden, dass die noch weiterhin genutzt werden können, auch für die Stadt. Und eine Sache, die, glaube ich, auch sehr gut funktioniert, ist, wir haben ein Radio, das hatten wir auch schon im Januar, Radio Ship. Das heißt, Menschen, die nicht vor Ort sind, können einfach über einen Link an dem Programm teilhaben. Und zum Beispiel bei der Demo jetzt am Samstag, der Liegend-Demo, da werden wir auch mit dem Radio dabei sein und dann halt die Demo-Reden ins Radio streamen. Das heißt, dass Menschen, die zu krank sind, um das Haus zu verlassen oder auch aus anderen Gründen nicht da sein können vor Ort, dass die bei den Reden auch einfach dabei sein können.
Wenn jemand da mehr erfahren möchte, ist die Webseite so, dass man sie sich merken kann?
Ja. Das muss ich wahrscheinlich selber angucken. Sie ist umpolen.neocities.org.
umpolen.neocities.org. Donnerstags und samstags?
Gerade ist geplant Donnerstag 16 bis 22 Uhr. Und Samstag ist ein bisschen je nach Programm, aber eher sowas wie 13 bis 22 Uhr. Es kommt sehr darauf an, was wir an dem Tag machen.
Gibt es noch irgendwas, was gesagt werden sollte?
Einfach, dass sich alle herzlich eingeladen fühlen können, bei uns vorbeizuschauen. Wir freuen uns sehr. Und man muss auch nicht in der Weststadt wohnen, um vorbeizukommen. Also alle, die Lust haben, sind ganz, ganz herzlich eingeladen.
Und vielleicht noch, dass wir auch einen Open Call haben für, falls Leute Lust haben, bei uns eine Veranstaltung zu machen, sich gerne bei uns melden können. Wir auch eine E-Mail-Adresse haben.
umpolen.proton.me.
umpolen@proton.me.
Ja, ja.
umpolen@proton.me ist die E-Mail-Adresse von Umpolen, die hier in der Sophienstraße 95 im Löwenbräukeller eine Zwischennutzung machen, seit gestern, also seit dem 1. Mai und noch bis mindestens Ende Juli. donnerstags, samstags und nach Vereinbarung?
Nach Vereinbarung. Ja, vielleicht eine letzte Sache noch. Wir haben ja den Raum und wir sind auch offen für Anfragen von Initiativen oder anderen Gruppen, die sich gerne bei uns treffen wollen für ein Plenum zu den anderen Tagen der Woche, wo wir halt selber kein Programm haben. Da stellen wir den Raum auch gerne zur Verfügung. Deswegen nach Vereinbarung, genau.
40 Jahre nach der Atomkatastrophe im ukrainischen Tschernobyl ist die Angst vor atomaren Risiken vielleicht nicht mehr so präsent wie 1986. Jedoch an der Grenze direkt zu Baden-Württemberg laufen in der Schweiz mehrere alte Atomkraftwerke weiter.
40 Jahre nach Tschernobyl. Warum ist dieses Datum für die IPPNW nicht nur Erinnerung, sondern aber auch Anlass, an die künftige baden-württembergische Landesregierung ihre Forderungen zu richten, was die Abschaltung der AKWs in der Schweiz angeht?
Der Tschernobyl-Jahrestag ist für mich persönlich, aber natürlich auch für uns als Organisation jedes Jahr ein wirklich wichtiger Anlass, der Opfer zu gedenken und die Erinnerung an die Katastrophe wachzuhalten, weil Tschernobyl für die Unbeherrschbarkeit der Atomenergie steht. Atomenergie ist eine Hochrisikotechnologie, deren Auswirkungen eben an keiner Ländergrenze Halt macht. Das ist ja das, was die Erfahrung mit Tschernobyl, die europäische, die weltweite Verstrahlung, die damals erfolgt ist, daran müssen wir immer wieder erinnern. Und nach dem großen Erfolg der deutschen Anti-AKW-Bewegung, alle AKWs hier in Deutschland sind vom Netz, alle Reaktoren sind mittlerweile brennstofffrei. Das hat natürlich dazu geführt, dass wir unseren Blick, wenn Sie so wollen, geweitet haben. Wir wurden europäischer deshalb fiel unser Blick natürlich auch auf die Schweiz. Hier haben wir tatsächlich uralt Kernkraftwerke stehen.
Viele Menschen in Baden-Württemberg wissen vielleicht gar nicht, um wieder auf die Schweiz zurückzukommen, wie nah die Atomkraftwerke an der Grenze liegen. Warum macht Ihnen von der IPPNW gerade diese Anlagen nahe der baden-württembergischen Grenze besondere Sorgen?
Ja, vielleicht ein Blick nochmal aus dem World Nuclear Status Report. In der EU beträgt das allgemeine Alter der Reaktoren knapp 39 Jahre, weltweit knapp 32 Jahre. Der Blick auf die Schweiz zeigt, wir haben es hier mit Alt- und Uraltreaktoren. Sie haben Betzner erwähnt, 57 Jahre hat das Atomkraftwerk auf dem Buckel. Betznau 2, 54 Jahre. Gösgen, 47 Jahre. Und Leibstadt als jüngstes ist jetzt 41 Jahre in Betrieb. Und alle Schweizer Atomkraftwerke sollen 60 Jahre plus am Netz bleiben. Das macht uns natürlich große Sorgen, weil wir schwerwiegende Sicherheitsbedenken haben.
Warum ist es an das Alter der Atomkraftwerke gekoppelt? Was erhöht da das Risiko für einen möglichen atomaren Zwischenfall?
Ja, also klar ist, das Störfallrisiko hängt immer vom Alter der Anlagen ab. Die Versprödungen des Materials sind wegen des radioaktiven Dauerbeschusses sozusagen an der Tagesordnung, müssen passieren, und viele davon sind nicht beliebig nachrüstbar. Die Sicherheitslücken vergrößern sich mit jedem Jahr des Betriebs. Gerade zu Leibstadt, auf dieses Atomkraftwerk haben wir unseren Fokus, einen Kampagnenfokus. Genau dort gibt es auch eine Risikobeurteilung, die uns vorliegt seit 2021, die sogenannte Defizitstudie. Und dort ist genau beschrieben, dass die Sicherheitsarchitektur veraltet ist. Klar, sie stammt aus den späten 70er Jahren in Leibstadt. Die Erkenntnisse aus den Atomkatastrophen in Tschernobyl und Fukushima lagen damals natürlich noch nicht vor. Und bis heute sind in die Sicherheitsarchitektur sind nicht berücksichtigt aktuelle Klimaveränderungen, Extremwetter mit Überschwemmungen und auch natürlich die mangelnde Auslegung bei Flugzeugabstürzen oder gar Terrorangriffen. Wir haben es also mit Reaktoren zu tun, die wir mit Sorge betrachten.
Wenn wir jetzt mal auf mögliche Folgen schauen, wenn es in einem dieser von Ihnen genannten Atomkraftwerke in der Schweiz zu einem Unfall käme, was wären die konkreten Folgen für die Menschen in der Schweiz, aber auch für die hier in Baden-Württemberg?
Ja, also wir haben zunächst mal natürlich unsere Betroffenheit nachweisen müssen. Und es ist, damit wir auch sozusagen gehört werden können. Die Hauptlast bei einem nuklearen Unfall in der Schweiz trägt Deutschland. Das zeigt die FLESC-Risk-Studie aus Wien von der dortigen Universität für Bodenkultur. Sie hat tausende reale Wettersituationen simuliert, für jedes einzelne Schweizer AKW jeweils spezifische Unglücksszenarien durchgerechnet und den Weg der jeweiligen radioaktiven Wolke visualisiert. Und zusammenfassend muss man eben festhalten, Deutschland ist immer in einem hohen Maße von einem Unfall in den Schweizer Atomkraftwerken betroffen.
Was wären die konkreten Folgen für die Menschen?
Die konkreten Folgen, da gibt es auch wieder neue Studien darüber, sind, dass die radioaktive Wolke bei uns in Süddeutschland natürlich für unsere Gefährdung sorgt. Ich will Ihnen mal ein paar Zahlen nennen. Nach einem AKW-Unfall in Betznau zum Beispiel müssten je nach Witterungslage aber im Durchschnitt bis zu 250.000 Menschen in Deutschland umgesiedelt werden, müssten evakuiert werden. Bei einem Unfall in Leibstadt sogar bis zu 500.000 Menschen. Die Studie, auf die ich mich jetzt beziehe, kommt zum Ergebnis, das AKW Leibstadt ist das für die deutsche Bevölkerung mit Abstand gefährlichste grenznahe Schweizer Atomkraftwerk. Das heißt, die möglichen Opferzahlen sind durchschnittlich 20% höher, als sie in der Schweiz sind, bei uns in Deutschland, in Süddeutschland, in Einzelsituationen sogar 50% höher, als die der radioaktive Fallout in der Schweiz bedeuten würde. Das soll nur die Relation meinen. Egal, wo der Fallout heruntergeht, ist es ein Problem. Aber wir als deutsche Bevölkerung sind eben betroffen, beteiligt. Und deswegen auch unser Appell mit ungefähr, ja, wir waren 500 Ärztinnen und Ärzte, die in einem Leibstadt-Appell benannt haben, das Atomkraftwerk in Leibstadt muss abgeschaltet werden, aber es muss mindestens eine grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt werden, damit wir auch in unseren Bedenken gehört werden können.
Sie von der IPPNW fordern in Ihrem Brief an die künftige Landesregierung in Stuttgart, mehr Druck auf die Schweiz auszuüben. Ja. Was ganz konkret soll die baden-württembergische Landesregierung tun?
Ja, also wir haben die Landesregierung aufgefordert. Wir hatten auch mehrere Gespräche mit der hiesigen Atomaufsicht. Wir fordern die Landesregierung ja auf, eben gegen die Laufzeitverlängerung des AKW Leibstadt formal vorzugehen. Und es gibt den entsprechenden Rahmen. Es geht dabei um die UN-ESPO-Konvention, die genau diese grenzüberschreitende Transparenz bezüglich umweltgefährdenden Prozessen auch herstellen soll. Und Deutschland und die Schweiz, alle europäischen Länder haben diesen Vertrag ratifiziert. Und die Rechtslage ist mittlerweile eindeutig. Eine Laufzeitverlängerung eines Atomkraftwerkes muss, da sie eine wichtige Änderung eines bestehenden Projektes darstellt, eben auch grenzüberschreitend erörtert werden. Und genau das verweigert die Schweiz. Und wir sagen, jetzt muss von der deutschen Seite endlich ein Schiedsverfahren eingeleitet werden. Dagegen spüren wir doch sehr großen Widerstand. Und deshalb auch nochmal unser Brief an die Koalitionäre. Das muss in den Koalitionsvertrag.
Kritiker Ihrer Position wenden ein, dass Atomkraft vergleichsweise günstig und verlässlich Strom liefert, gerade in Zeiten hoher Energiepreise. Wird das Risiko von Atomkraft Ihrer Meinung nach nicht doch zu einseitig bewertet?
Unsere Position ist, es wird zu einseitig betrachtet, nämlich dann, wenn die gesundheitlichen Risiken bagatellisiert und nicht einbezogen werden. Denn nur so können die Kosten schön und farbig gerechnet werden. Wobei die Atomlobby spricht nicht die Wahrheit aus. Die Zeitdauern einer Inbetriebnahme von Atomkraftwerken hier in Europa, die wird immer verschwiegen. Denken Sie bitte dran, Flamanville 3 hatte jetzt 17 Jahre Bauzeit hinter sich, bevor es wirklich Energie für die Netze zur Verfügung gestellt hat. Die Kosten sind explodiert, frisst sämtliche finanziellen Ressourcen. die die Speichertechnologie zum Beispiel der Erneuerbaren gut brauchen könnte. Deshalb muss weltweit die Atomenergie abgeschaltet werden. Sie ist ein Faustpfand für jede nachhaltige Entwicklung. Darüber hinaus, wenn ich das noch so als IPP-Fehler sagen darf, wir machen natürlich immer besonders auf den Zusammenhang zwischen dem militärischen Atombombeninteresse und der zivilen Nutzung der Atomenergie aufmerksam. Beides sind siamesische Zwillinge.
Zum Schluss gefragt, mit dem Blick auf den Jahrestag von Tschernobyl, was sollten Politik und Gesellschaft endlich verstanden haben oder noch verstehen, was vor 40 Jahren schmerzhaft sichtbar geworden ist?
Verstehbar sollte werden, Atomkraft gefährdet uns alle. Auch kleine AKWs arbeiten mit nuklearem Brennstoff und schaffen Atommüll. Und viele kleine AKWs schaffen in der Summe dann doch wieder genau die Gefährdung, eben addiert, die die bisherige Atompolitik ja auch bedeutet. Also kleine AKWs bedeuten keinen Schritt in eine andere sicherheitstechnologische Debatte. Und wir brauchen eine atomfreie Welt, um eine nachhaltige und friedliche Zukunft dann auch für die folgenden Generationen zu erarbeiten. Also unser Motto heißt Atomenergie abschalten und umschalten auf Erneuerbare.
Das war Dr. Schmidt von der IPPNW. Der Koalitionsvertrag für Baden-Württemberg ist raus. Paula Kanzleiter von Friday for Future stellt insgesamt eine große politische Lehre fest. Mit ihr sprach Radio Dreigland.
Ihr schreibt in eurer Pressemitteilung, dieser Koalitionsvertrag ist ein Kunststück der Ambitionslosigkeit und bietet keine Antwort auf die großen Fragen unserer Zeit. Das Klima wird nicht als ernsthafte Krise behandelt, sondern wie ein Hobby für Baden-Württemberg. Gleichzeitig werden zentrale Mechanismen zur Zielerreichung zurückgeschraubt. Ja, was meinst du genau damit?
Ich meine genau damit, dass Klima sehr beiläufig tatsächlich behandelt wird in diesem Koalitionsvertrag. Man findet das an ein paar Stellen und natürlich in dem Kapitel zu Umwelt und Energie, dass die Klimakrise aber tatsächlich eine umfassende Krise ist, dass die Klimakrise etwas ist, was da eigentlich in jedem Kapitel vorkommen sollte und auch mit einer Klarheit vorkommen sollte, das lässt sich in diesem Koalitionsvertrag nicht finden. Vielmehr ist es so, dass sie eben selbst formulieren, naja, wir versuchen das Klima, dieses ganze Thema, eher so ein bisschen als Chance zu begreifen. Das ist es sicher an vielen Stellen, aber das ist nicht die einzige Realität, mit der wir hier arbeiten müssen, sondern wir müssen eben sagen, okay, es braucht harte Maßnahmen, es braucht klare Ziele und nichts davon findet sich in diesem Koalitionsvertrag. Ganz im Gegenteil, die Zwischenziele 2030 als Zwischenziel für Baden-Württemberg, das wird aufgeweicht. Da werden Unklarheiten geschaffen, wie man eigene Erfolge und Fortschritte überhaupt noch messen will. Da werden Kontrollgremien geschwächt und das ist ein ganz, ganz fatales Signal für die Klimapolitik in Baden-Württemberg.
Mhm. Meinst du das mit dem Zurückschrauben der zentralen Mechanismen oder gibt es da noch mehr?
Also das zentrale Problem oder das größte Problem, das es eigentlich in diesem Koalitionsvertrag gibt, ist, dass wir eigentlich 2030 ein klares Zwischenziel hatten. 2030 als Zwischenziel, in dem sich alle Landesregierungen, die eben in dieser Zeit Politik machen, die Verantwortung für das Land übernehmen, auch messen lassen. Diese Landesregierung, die wird 2031 enden. Also auch gerade diese Landesregierung ist da eigentlich in einer besonders großen Verantwortlichkeit. Was aber jetzt gemacht wird, ist zu sagen, naja, wir nehmen da irgendwie ein Mittel, das aber auch noch nicht ganz definiert ist, zwischen 2028 und 2033. Man zieht sich also sehr bewusst, gerade in dieser Legislaturperiode, aus einer Verantwortung heraus, den Klimasachverständigenrat, den man selbst auch als Unterstützungsmittel und als Beratungsgremium eingesetzt hat, der soll abgeschwächt werden und Emissionen, die von einer Bundespolitik kommen oder von einer EU-Politik, was aber total offen bleibt, wie man das überhaupt messen will, sollen nicht mehr in diese Klimaziele mit einbezogen werden. Ganz konkrete Maßnahmen, wie man die Ziele, also man sagt, man hält an den weiten Klimazielen ganz am Ende daran hält man fest, aber hat kaum Maßnahmen, geschweige denn einen Plan, wie man das erreichen will, sondern den bestehenden Plan, der wird eben abgeschwächt.
Was wären denn die Möglichkeiten der Landesregierung, da statt abzuschwächen, nachzuschärfen?
Man könnte natürlich einmal allein schon bei den Zwischenzielen bleiben. Man könnte sagen, okay, wir stärken hier das Klimaschutzgesetz, dass es auch einen tatsächlichen Plan gibt, was passiert, wenn man diese Zwischenziele nicht erreicht, dass nicht alles auf künftigen Generationen eben liegen bleibt, dass nicht Klimapolitik auch im Ende dann ja auch meiner und unserer Generation liegen bleibt. Man könnte aber auch in einer ganz konkreten Umsetzung sagen, okay, Klimaschutz wird zur kommunalen Pflichtaufgabe, dafür setzen wir uns ein. Man könnte sagen, wir versuchen, die Windkraft enorm auszubauen. Der Klimasachverständigenrat empfiehlt, nachdem die Ziele eben im letzten Jahr verfehlt wurden, eine Verzehnfachung des Windkraftausbaus. In diesem Koalitionsvertrag finden sich kaum irgendwelche konkreten Aussagen zum Thema erneuerbare Energien. Man könnte den Zukunftsfonds, den die Landesregierung in diesem Koalitionsvertrag mit aufsetzen will, da könnte man klimapolitische Maßnahmen und klimapolitische Ziele mit reinnehmen. Also es gibt eigentlich ganz, ganz viele Chancen, die genutzt werden könnten in diesem Koalitionsvertrag, sind sie aber nur als Lücken zu finden.
Wie seht ihr die Rolle speziell von Baden-Württemberg in der Klimapolitik?
Baden-Württemberg rühmt sich ja damit oder hat sich jedenfalls lange damit gerühmt, Vorreiter in der Klimapolitik zu sein und das insbesondere in so einem wirtschaftlich und industriell starken Land. Ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Zeichen für ganz Deutschland und das hat aber auch erstmal konkrete Erfolge gebracht. Also wir sind zum Beispiel sehr weit in der Wärmeplanung und wenn man da jetzt tatsächlich in eine Umsetzung gehen würde, dann könnte man Handwerkerkapazitäten hier in Baden-Württemberg binden und die würden dann aber später, wenn andere Bundesländer nachgezogen haben, da nicht fehlen, weil wir eben diesen Schritt voraus sind. Also das ist so die Rolle, die wir bisher versucht haben einzunehmen, wenn auch an vielen Stellen ungenügend und für uns vielleicht ein bisschen mehr gelobt haben, als die Realität ist. Und die insbesondere die CDU, und das ist jetzt eben in diesem Koalitionsvertrag aufgenommen worden, spricht sehr gerne von einem Goldplating statt von einer Vorreiterrolle. Spricht sehr gerne davon, man müsse ja in Baden-Württemberg nicht mehr machen als notwendig, statt tatsächlich die Chancen und Möglichkeiten zu sehen, die es selbst für die Werte der CDU, die ja auch für Sicherheit und Wirtschaft stehen möchte, die Klimapolitik hier haben kann. Ich und wir würden sagen, das ist kein Goldplating, ganz im Gegenteil, dieser Widerstand gegen das vermeintliche Goldplating, das ist eine komplette Ambitionslosigkeit und das ist das, wie sich dieser Koalitionsvertrag lesen lässt.
Und kommt da von den Grünen nicht mehr oder sind sie schon im Kretschmann-Modus, der ja auch viele Jahre hier für alternative Energien zum Beispiel recht wenig Power gebracht hat?
Bereits im Wahlkampf waren die Grünen ja schon im Kretschmann-Modus. Also da wurde ja nicht groß mit Klimapolitik oder irgendwelchen ambitionierten Werten außerhalb des Themas Wirtschaft vorangegangen. Und das ist jetzt eben auch in diesem Koalitionsvertrag zu finden. Also abgesehen davon, dass sich CDU und Grüne auf das Thema Wirtschaft und die soll irgendwie wieder wachsen geeinigt haben, haben sie sich nicht wirklich auf irgendwelche Werte geeinigt. Also politisch scheint dieser Koalitionsvertrag an vielen Stellen sogar ganz schön leer zu sein. Und da fragt man sich natürlich schon, mit was sind die Grünen überhaupt schon mal in diese Koalitionsverhandlungen reingegangen, mit welchen Ansprüchen und wie bereit waren sie dann auch, ihre vermeintlich eigenen Werte zu verteidigen. Rausgekommen ist auf jeden Fall nicht viel. Also das für mich persönlich Schockierendste in diesem Koalitionsvertrag ist wirklich, wie Klima behandelt wird, das so getan wird, als wäre das einfach ein Hobby, das wir hier privat in Baden-Württemberg haben und nicht eine der größten weltweiten Krisen unserer Zeit. Das finde ich wirklich das Wichtigste.
Das war Paula Kanzleiter von Friday for Future. Ihr hörtet Fokus Südwest, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg am 7. Mai 2026 durch Konrad.
In der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein! Olli Play, Olli Play, Ratta!
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.